Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Und in dieser Reihe haben wir schon einige Male über die Rolle des Controllings uns unterhalten. Und die Kollegen aus dem Controlling und der CFO wurde, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht immer mit Lob überschüttet. Und genau das ist der Grund, warum ich mich heute mit einem CFO unterhalte. Und ich freue mich auf meinen Lieblingsholländer, muss ich an der Stelle sagen. Ich freue mich auf Erwin Bakker. Hallo Erwin.
Hallo Heiko, na dann hast du mich doch gleich mal mit Lob überschüttet.
Magst du mal etwas zu dir sagen und zur Agentur sagen?
Zuerst mal herzlichen Dank an dir, dass ich hier sein darf. Du hast es schon verraten, ich bin Holländer und jetzt seit mehreren Monaten bei BDO, BDO Group, als CFO.
Lass uns mal drüber reden, was zeichnet denn Controlling aus? Was ist denn Controlling?
Für mich hat das alles mit Transparenz schaffen zu tun. Ja, transparent machen, wo stehen wir dann mit das Unternehmen? Transparent machen, wie könnte die Zukunft aussehen? Und transparent machen, wo verdienen wir und womit verdienen wir unser Geld? Und Controlling ist auf jeden Fall nicht kontrollieren. Das sagen viele Menschen. Ja. Controlling ist kontrollieren. Der Controller guckt mir auf den Finger. In erster Linie muss ein Controller dafür sorgen, dass wir überhaupt Controlling betreiben können. Und Controlling ist in dem Sinne, wenn man dann doch auf Wikipedia guckt, das Steuern von einem Unternehmen. Und das Steuern von einem Unternehmen macht letztendlich die Geschäftsführung. Also in dem Sinne muss das Controlling dafür sorgen, dass derartige Transparenz da ist, über wie ein Unternehmen dasteht, dass das Management die richtigen Entscheidungen treffen kann.
Das heißt, es geht darum, um einen Blick in die Vergangenheit, aber es geht auch um einen Blick in die Zukunft.
Genau. Und das sind für mich auch zwei unterschiedliche Controller oft. Ne? Das, der eine, der in die Vergangenheit guckt, ist eher der präzise, der sorgt, dass der letzte Kommastelle richtig dargestellt wird, in der richtigen Zeile, in der richtigen Spalte. Und es gibt die Controller, die gucken in der Zukunft, da geht es eher darum, von, ja, wie entwickelt sich ein Markt, wie entwickelt sich ein Kunde, wie entwickelt sich ein Business, um das alles zusammenzubringen, um da Szenarien auszubilden. Natürlich auch mit Input vom Management, aber da geht es eher mehr in die gröbere Richtung. Auch da ist natürlich Präzision gewünscht und vonnöten, aber es ist auf jeden Fall meistens eine etwas andere Art von Controller.
Was zeichnet denn einen Controller aus? Was macht denn aus einem Controller einen guten Controller?
Okay, ich konzentriere mich hier mal auf die Controller, die ich auch als Businesspartner sehe. Und da ist ein guter Controller jemand, der das Business versteht und auch gut interpretieren kann, wie bestimmte Sachen sich auf das Business auswirken. Das geht dann hinzu, dass man seine Kunden kennt, ja, dass man Frühwarnungssysteme entwickelt, dass man weiß, okay, wenn ein bestimmter Bereich oder eine bestimmte Branche leidet, dann wird das für unsere Kunden einen Impact haben. Dann wird es bedeuten, dass diese Kunden weniger Geld ausgibt. Es wird bedeuten, dass der weniger Geld bei uns ausgibt. Ja, und das kann ich dann in meinen Businesspläne verarbeiten und mit dem Management diskutieren und da auf Basis von diesen Informationen dann wieder Maßnahmen bestimmen oder diskutieren.
Jetzt haben wir es ja mit Agenturen zu tun, wo entscheidend ist, dass hier Menschen Arbeit vollbringen, ja, und eben keine Maschinen oder Anlagegüter oder weiß der Himmel was. Macht das für den Controller, der im Bereich Agenturen tätig ist, auch nochmal einen Unterschied?
Ja klar, wenn man da sehr empathisch ist, dann ist das was anderes, als wenn man das nicht so ist und einfach sagt, nö, wie eine Maschine kann man einen Mensch auch 20 Stunden arbeiten lassen. Natürlich muss man da auch ein Gespür dafür haben, was ist zumutbar, was ist nicht zumutbar, weil du kannst eine Maschine hochschrauben und gucken, wann geht er kaputt. Und wenn er dann kaputt ist, weiß, okay, jetzt bin ich hier zu weit gegangen, das sollst du mit Menschen nicht machen.
Controller, wir reden ja heute ganz stark auch über Vorurteile. Eines dieser Vorurteile ist ja, dass Controller, dass man denen nachsagt, nicht unbedingt so empathisch zu sein. Oder täusche ich mich?
Die gibt's absolut, aber die gibt's auch als CEOs, die gibt's als CCOs, gibt's die auch. Es gibt auch sehr viele Kreative, die sind nicht so empathisch, wenn es um Menschen geht. Und es gibt auch CEOs, die sind nicht so empathisch, wenn es um Menschen geht. Und natürlich ist ein Controller, ist Controller geworden, weil er Zahlen mag und zuerst mal diese Zahlen sieht. Und dabei können bestimmte Controller auch mal den Faktor Mensch aus dem Auge verlieren. Klar, aber ich möchte das nicht so generell stehen lassen, dass Controller grundsätzlich unempathisch sind.
Das heißt, einen Controller, der seinen Job nicht gut macht, würde man auch dadurch charakterisieren können, dass er eben zu wenig Empathie hat.
Ja.
Gibt es sonst noch was, wo du sagen würdest, das sollte ein Controller mitbringen, beziehungsweise daran erkennt man einen schlechten Controller-CFO?
Ein guter Controller erkennt man daran, dass er natürlich analytisch sehr gut unterwegs ist, dass er sehr schnell sieht, wo der Schuh dringt und dass er sehr schnell in Details eintauchen kann und sagen, aha, ich habe hier was gefunden, das muss man sich mal näher angucken. Boah, das kann sein, wenn ich mal auf Agenturbusiness ziehe, dass man bei einem Kunde ständig zu viele Stunden auf Jobs hat. Was ist da los? Ein schlechter Controller sammelt nur Daten, Fakten und macht da nichts mit. Weil der sagt, hier, ich habe hier diese Zahlen ermittelt, hier ist der Bilanz, hier ist der P&L, viel Spaß damit. Ein verdammt guter Buchhalter sorgt dafür, dass immer sagt, dass das Tor sauber ist, dass alles gebucht ist, rechtzeitig gebucht ist. Ja, also ein schlechter Controller ist ein guter Buchhalter, würde ich da fast sagen.
Wann ist denn eine Agentur zu wenig von der Arbeit eines Controllers getrieben und wann zu viel?
Wenn man nur kurz auf den Zahn guckt und sagt, die KPI stimmen nicht, die müssen wir anpassen. Und ist mir egal wie. Ja, man muss erstmal verstehen, warum ist die Sache so, wie da ist. Und man hat zu wenig Controlling, wenn man zu wenig Transparenz darüber hat, was in seinem Laden los ist. Das Controlling nicht nur Sache des Controllers ist, aber da ist eigentlich jeder Mensch in ein Unternehmen damit beschäftigt, Controlling zu betreiben. Ja, wenn ich sage, dass Controlling das Transparentmachen ist von der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens, dann heißt es, dass jeder da seinen Beitrag dazu zu leisten hat. Wenn jemand seine Stunde nicht erfasst, kann ich schon nicht sehen, ob das, was er macht, ob das Geld bringt, ja oder nein, ob es Sinn macht, was er macht. Wenn keiner mir sagt, was er bestellt hat, habe ich keinen Überblick darüber, was ich da noch für Verpflichtungen draußen habe. Wenn Rechnungen in Schubladen verschwinden und erst nach der vierten Mahnung irgendwann auftauchen, dann habe ich da keine Transparenz darüber.
Ist das der Albtraum? Ist das der Albtraum eines Controllers oder passiert es tatsächlich?
Das passiert tatsächlich, muss ich sagen.
Ich habe gedacht, hättest du dir gerade ausgedacht, aber.
Nein, das passiert tatsächlich. Für mich ist auch, wenn man es wieder auf Agenturen bezieht, das A und O ist eine gute Agentursoftware. Dass man über so eine Software verfolgen kann, wie viele Stunden habe ich geleistet? Welche Drittleistungen habe ich da hinzugeholt, bestellt? Welche KVA stehen da noch aus, etc.? Also alles Informationen, die es mir ermöglichen, um zu gucken, was habe ich geleistet? Was werde ich noch leisten? Und wo stehe ich dann letztendlich? Und auf Basis von diesen Informationen kann ich dann Entscheidungen treffen. Entscheidungen, hole ich noch Freelancer rein? Muss ich Leute einstellen? Muss ich mal ein bisschen vorsichtiger sein, etc., etc., etc.?
Es soll ja tatsächlich noch Agenturen geben, die ohne entsprechende Software auskommen.
Ja, das hängt von der Größe ab und das hängt davon ab, wie man das sonst macht. Auch da ist meine Erfahrung, man kann nicht schnell genug damit anfangen. Weil wenn man irgendwann merkt, wir brauchen es, ist es oft schon zu spät und passieren schon Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten, vielleicht.
Lass uns über Vorurteile reden. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Vorurteil Nummer 1.
Ja.
Das Controlling bzw. der CFO ist der eigentliche Herr im Haus und bestimmt das Vorgehen. Ohne das Einverständnis des CFO kann der CEO noch nicht mal einen Praktikanten einstellen.
Nein, das stimmt nicht. Letztendlich kann der CFO sagen, ey, sollen keine Leute einstellen, weil ich sehe es alles düster, wir werden Kunden verlieren, bla bla bla. Wenn dann der CEO sagt, ich mache es trotzdem, weil ich glaube, wir werden 2 Kunden gewinnen, dann wird er das machen. Das wird gerne mal so gesagt, hier regiert der CFO, ja, die geben natürlich die Vorgaben, was zu erreichen ist, aber in der Regel sind diese Ziele, werden auch gemeinsam definiert und wenn die vom Network aufgelegt werden, dann guckt man gemeinsam, wie man die Ziele erreichen kann. Und ja, dann kann es sein, dass der CFO an der einen oder anderen Stelle, und das sind Networks und inhabergeführte Agenturen nicht anders, und sagt, ich glaube, es ist gut, wenn wir bestimmte Sachen nicht machen oder gerade machen sollen.
Ja. Wenn man über Networks spricht, dann hat man, glaube ich, immer stärker das Vorurteil, dass es dort ein ausgesprochen großes Controlling gibt. Wenn man sich aber mit inhabergeführten Agenturen beschäftigt, spielt der CFO oder das Controlling gar nicht die große Rolle. Aber ich glaube auch, die großen inhabergeführten Agenturen sind deswegen so erfolgreich, weil sie eben ein ausgeprägtes Controlling haben. Und das meine ich damit gar nicht negativ. Warum haben gerade die Networks das Vorurteil, dass es so controllergetriebene Unternehmen sind?
Weil die Networks ganz klare Zielvorgabe haben, die inhabergeführte Agenturen da zwar haben, nicht so kommunizieren und leichter davon abweichen können. Ein CEO oder ein Inhaber ist einfach flexibler in dem, was er macht, als ein CEO von einer Netzwerkagentur. Da hast du einfach klare Vorgaben. Wenn du am Jahresanfang von einer Network-Agentur eine Vorgabe bekommst, ja, du musst 5% Profit abgeben, bei dieser Staff-Cost-Ratio, 80%, ja, dann hast du das am Jahresende abzugeben. Und eine inhabergeführte Agentur kann dann leichter sagen, hey, da ist was passiert, das hatten wir so nicht hier vorgesehen, also ich gebe mir mit 3 zufrieden oder 2, und wenn es dann 85 wird, dann ist es für dieses Jahr auch gut, weil nächstes Jahr machen wir das alles wieder besser. Also ich glaube, zu sagen, dass da Controlling dran schuld ist, nein, das ist einfach, inwieweit hat man da Spielraum, ja oder nein.
Ein weiteres Vorurteil besteht darin, dass man sagt, der Controller in, ich sag jetzt mal London, aber das kann auch Paris oder wo auch immer sein, bestimmt darüber, wer in Deutschland eingestellt wird, und der CEO darf noch nicht mal bestimmen, ob ein Praktikant eingestellt wird. Das wird alles über, ich sag jetzt mal beispielhaft London, vorgegeben.
Ja, das hört man natürlich öfter, dass man sagt, ich kann noch nicht mal einen Bleistift bestellen, ohne dass London das genehmigt. Ist alles übertrieben. Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich von Netzwerk zu Netzwerk. Es gibt Netzwerken, die sind ein bisschen freier als andere. Aber es ist nicht so, dass der Controller in London entscheidet, ob und wem ich einstelle. Ja, das ist noch das lokale Management, so das entscheiden. Aber man hat da, und das hat auch mit Sir Ben Oxley zu tun, bestimmte Genehmigungsprozesse eingeführt, um dafür zu sorgen, dass alle wissen, was passiert, und eigentlich mit dem Ziel, um die Ziele, die man am Jahresanfang verabschiedet hat, dass die auch weiter im Auge behalten werden, ja, dass man da kein Geld ausgibt, was man vielleicht noch nicht hätte ausgeben sollen. Also was dann ein Controller in London hauptsächlich macht, ist gucken, okay, ihr habt gesagt, dass ihr diese Umsätze generiert, und das macht ihr nicht, und trotzdem wollt ihr hier einen Praktikant einstellen. Da müssen wir nochmal drüber reden. Das ist eigentlich.
Wie genau gucken tatsächlich die Kollegen aus den europäischen Headquartern auf beispielhaft das deutsche Geschäft? Wie engmaschig gucken sie drauf, wenn es gut läuft? Also neuer Kunde gewonnen. Wie engmaschig gucken sie drauf, wenn es nicht gut läuft? Wenn vielleicht sogar, bleiben wir bei Deutschland, hier ein wichtiger Kunde verloren wurde und die Agentur war vielleicht nicht ganz unschuldig dran.
Und ich denke, dass die Gesetze eigentlich so sind, desto erfolgreicher du bist, desto mehr Freiheit hast du. Und in dem Moment, dass es anfängt, so ein bisschen, man fängt mal an, einen Kunde zu verlieren, dann werden die nervös und dann werden die Maschen enger. Wenn man dann anfängt, seine Ziele nicht zu erreichen oder eklatant daneben zu legen, dann wird man immer mehr nachfragen, immer mehr Details nachfragen, immer mehr in Detail gucken wollen, und dann werden auch die Genehmigungsstufen immer kritischer und immer kleiner.
Was heißt das denn dann genau? Man guckt dann enger drauf, man guckt engmaschiger drauf. Kannst du es mal ein bisschen näher beschreiben, bitte?
Ja, da kann es auch mal darum gehen, erzähl mal, warum muss dieser Praktikant ausgerechnet eingestellt worden für diesen Gehalt?
Das sind ja die gleichen Fragen, die ein Einkäufer von einem Kunden stellen würde.
Ja, aber im Prinzip im Grunde genommen die gleiche Funktion, ne? Optimieren von Ergebnissen.
Wie engmaschig sind denn in der Tat solche Themen wie Reportings? Also wie engmaschig muss denn an ein Headquarter berichtet werden? Und ist es denn in der Tat so aufwendig? Ich könnte mir vorstellen, dass man in der heutigen Zeit auch viele Dinge automatisieren kann.
Kann man. Soll man. Ist noch nicht immer so weit, wie es sein sollte. Die Reportings sind umfangreich und das ist auch immer schlimmer geworden. Und da haben nicht in erster Instanz die Controller schuld dran, aber das ist durch SOX ist das schlicht und ergreifend viel strenger geworden und auch nachvollziehbar. Und als das Dennis SOX losging oder bevor, ja, da konnte man das Reporting quasi auf ein A4 nach London faxen. Es ist immer ausführlicher geworden und man muss immer mehr dokumentieren und demonstrieren, dass man bis nach der Kommastelle Dinge geprüft hat und abgestimmt hat.
Würde man da mit weniger Aufwand fast zu dem gleichen Ergebnis kommen?
Das ist eine interessante Frage und manchmal denke ich von, boah, wenn ich jetzt viel Zeit hätte, würde ich das gern alles mal analysieren. Wie war es früher und wie ist es jetzt?
Ja, also ich bedanke mich und ich fand gerade nochmal so über diese Einordnung auch der Börsennotierungen nochmal das Ganze durchaus nochmal ein bisschen nachvollziehbarer. Und vielen Dank für die Inneneinblicke in das Gedärm eines Controllers.
Oh, dir auch vielen Dank, Heiko, dass ich hoffentlich die Chance hatte, um hier ein paar Vorurteile wegzunehmen. Und hier dann auch dann einen Aufruf an alle, sei doch lieb zu eure Controller.
Wenn die Controller lieb zu anderen sind, dann sind auch die anderen lieb zu den Controllern.
Ja, die Controller sind immer lieb.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.